Von mir auch nochmal schön, dass Sie da sind, dass ihr da seid. Und vielen Dank an meine Frau, die uns schon mit ins Thema hineingenommen hat. Sie hat es öfter erlebt, dass ich unseren Kindern damit auf die Nerven gegangen bin, dass ich von ihnen erwartet habe, dass sie sich bei jemandem bedanken, wenn ihnen etwas geschenkt wird. Einerseits regen sie sich aus meiner Sicht darüber völlig zu Recht auf. Danke sagen allein ist es ja noch nicht. Das kann man trainieren, dressieren, konditionieren, wie man es in der Psychologie nennt, wie auch immer. Dafür muss ich gar nicht mit dem Herzen dahinter stehen. Ich kann einfach Danke sagen und es kann einfach nur eine Redewendung sein. Darum geht es bei Geschenken natürlich nicht, dass man nur schön Danke sagt und dann kann man einen Haken hintermachen. Ich bin natürlich, und auch deshalb regen sich meine Kinder mitunter auf, ja auch schon länger in dem Alter, in dem man als Vater einfach nur peinlich ist. Andererseits allerdings kommt es mir vor, als ob wir ohne diesen Impuls, sich auch förmlich zu bedanken, oft nicht wahrnehmen, dass wir vielfach beschenkt sind. Wenn man es einfach so einsteckt. Wir haben ja schon gar nichts in diese Welt mit hineingebracht, als sie mal aus dem Mutterleib gekommen sind. Alles wurde uns gegeben. Alles, was wir hier hatten und was wir haben. Und dafür, wie wir unser Leben gestalten, ist das total wichtig, ob wir das, womit wir leben, als selbst erarbeitet betrachten oder ob wir uns verdanken. Und vor allem, wem wir uns verdanken. Wir feiern ja nun unser Erntedankfest früher als üblich, das ist eigentlich erst in ein paar Wochen. Aber wir haben uns trotzdem an den vorgesehenen Bibeltext gehalten aus dem 5. Buch Mose. Und darin konzentrieren wir uns heute auf das Danken. Das ist nicht nur der zentrale Aspekt in diesem Text aus meiner Sicht, sondern auch in unserem Leben, selbst wenn man das bisher noch gar nicht gemerkt hat. Der Anführer des Volkes Israel hält eine Rede, weil das Volk am Ende seiner 40-jährigen Wanderung durch die Wüste endlich am Ziel angekommen ist. Sie stehen vor dem gelobten oder auch in heutiger Sprache versprochenen Land. Die Wüste war nicht so groß, dass man nicht auch schon viel früher hätte am Ziel sein können. Das dauerte keine 40 Jahre, dahin zu gehen. Nein, das Volk hatte extra Runden gedreht, weil sie Gott doch nicht zutrauten, sie in das Land zu führen, das er ihnen versprochen hat. Und deshalb hat dann Gott gesagt, naja, ihr müsst da ja nicht rein. Dann gehen wir eben so lange, bis eure Kinder soweit sind. Das war verrückt und das war hart. Nun sind die Kinder an der Reihe. Und Mose erinnert sie daran, dass es nun für sie darauf ankommt, im Vertrauen auf Gott zu leben, wenn denn schon ihre Eltern daran gescheitert sind. Und jetzt lese ich uns mal das, was Mose neben vielem anderen dazu sagt, aus dem 5. Buch Mose. Die schon genannten Verse. Denn der Herr, dein Gott, führt dich in ein gutes Land. Ein Land, darin Bäche und Quellen sind und Wasser in der Tiefe, die aus den Bergen und in den Auen fließen. Ein Land, darin Weizen, Gerste, Weinstöcke, Feigenbäume und Granatäpfel wachsen. Ein Land, darin es Ölbäume und Honig gibt. Ein Land, wo du Brot genug zu essen hast, wo dir nichts mangelt. Ein Land, in dessen Steinen Eisen ist, wo du Kupfererz aus den Bergen haust. Und wenn du gegessen hast und satt bist, sollst du den Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. So hüte dich nun davor, den Herrn, deinen Gott, zu vergessen, sodass du seine Gebote und Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, nicht hältst. Wenn du nun gegessen hast und satt bist und schöne Häuser erbaust und darin wohnst und deine Rinder und Schafe und Silber und Gold und alles, was du hast, sich mehrt, dann hüte dich, dass dein Herz sich nicht überhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst, der dich aus Ägyptenland geführt hat, aus der Knechtschaft, und dich geleitet hat durch die große und furchtbare Wüste, wo feurige Schlangen und Skorpione und lauter Dürre und kein Wasser war, und ließ dir Wasser aus dem harten Felsen hervorgehen, und speiste dich mit Manna in der Wüste, von dem deine Väter nichts gewusst hatten, auf dass er dich demütigte und versuchte, damit er dir danach wohltäte. Du könntest sonst sagen in deinem Herzen, meine Kräfte und meine Hände Stärke haben mir diesen Reichtum gewonnen. Sondern gedenke an den Herrn, deinen Gott, denn er ist's, der dir Kräfte gibt, Reichtum zu gewinnen, auf das erhielte seinen Bund, den er deinen Vätern geschworen hat, so wie es heute ist. Ich werde heute nicht im Besonderen auf das gelobte Land eingehen, also auf das versprochene Land, Kanaan, in das Israel dann ja gekommen ist. Für uns Christen ist das jetzt schon zu erleben und steht doch noch aus, vollständig, wenn wir in den Himmel kommen. Mose richtet hier den Blick, als es kurz davor ist, dass sie das Land einnehmen, richtet er den Blick darauf, wie leben wir denn dort? Wie leben wir in dem, was Gott uns schenkt? Er macht deutlich, dass es entscheidend ist, vor Augen zu haben, wem wir das verdanken. Tatsächlich leben nach meiner Beobachtung Menschen ganz anders, die wissen, dass sie nicht alles im Leben einfach nur selbst erarbeitet haben. Wir wirken ja daran mit. Und die Beschreibungen, die wir hier lesen, Eisen, da kann man aus dem Kupfererz dann Eisen machen und so weiter, und Honig und so, und alles, was da so wächst, das ist ja nicht wie ein Schlaraffenland, wo einem alles in den Mund fällt. Sondern wir wirken mit. Und das ist so klasse daran, wenn wir hier heute auf einem Bauernhof sind. Ich glaube, es geht uns etwas verloren, wird uns auch noch mehr verloren gehen, wenn die Bauernhöfe vielleicht immer mehr verschwinden. Und das Essen nur noch aus der Fabrik kommt. Weil wir dann den Bezug dazu verlieren, dass das alles mal aus der Erde gekommen ist, für die wir selber nicht gesorgt haben. Die Maschinen und so, das haben wir alles selber gebaut. Fragt sich nur, womit auch. Aber na gut, das kann man ja außer Acht lassen. Die ganzen Lebensmittel, die wir haben, sind alle aus dem entstanden, was Gott in unsere Welt hineingelegt hat. Wir machen nur etwas damit. Wir machen es aber nicht. Und das wird uns hier hoffentlich mal wieder etwas deutlicher, als es uns sonst so ist. Der Umgang mit sich, mit unserer Welt und mit anderen Menschen ist anders, wenn wir wissen, dass wir uns und unsere Möglichkeiten öfter auch Menschen, die ja daran auch immer was zu tun haben, aber vor allem grundsätzlich Gott verdanken. Ich habe die Predigt deshalb überschrieben, als Beschenkte leben. Als Beschenkte leben. Mit dem Titel fängt es schon an. Man muss sich nicht beschenkt vorkommen. Man kann sagen, wieso, wer hat mir denn zuletzt was geschenkt? Kaufe ich mir doch alles selber. Ja, wir haben zwei Aspekte, die ich gerne deutlich machen möchte. Erstens, der Anfang vom Ende. Zweitens, die Kraft zum Leben. Der Anfang vom Ende. Mose spricht eine ernste Warnung aus für die Zukunft. Sie haben schon etwas erlebt. Bisher war Wüste. Bisher ging es nicht gut. Das heißt, es ging ihnen immer wieder gut. Gott hat ja immer wieder eingegriffen. Aber immer wieder hat das Volk gejammert und geklagt und Gott vorgeworfen, er würde nicht für sie sorgen. Das habe ich schon von vielen Menschen gehört. Was hat Gott denn in meinem Leben bitte schon getan? Ja, und dann rasseln nicht lauter Zettel vom Himmel oder lauter Nachrichten auf dem Handy rein, wo Gott mal sagt, so pass mal auf, Folgendes, zack, 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 passiert dann nicht, sondern man darf das aussprechen. Mose aber warnt vor dem Gedanken, hüte dich, dass du den Herrn, deinen Gott, vergisst. Dass dein Herz sich überhebt. Du wirst überheblich. Das heißt, du hebst dir einen Bruch an dem, was du hochheben willst. Es ist dir zu schwer, so zu tun, als trägst du alles alleine in deinem Leben. Deswegen gehen wahrscheinlich viele Menschen auch so gebückt. Und Damit meine ich nicht vor allem die äußere Haltung, sondern die innere Einstellung. Man sagt ja nicht umsonst, wenn man welche aufrichten will. Bei meinen Fußballern sage ich das manchmal so: Rücken wieder gerade, Brust raus und weiter geht's. Ja, wenn man sich so einknicken lässt, wird's immer schwerer. Und wir heben uns einen Bruch daran, wenn wir meinen, wir trügen die Last unseres Lebens alleine und das, wovon wir leben. Diese Warnung hat aus meiner Sicht nichts an Aktualität verloren, denn diese Krankheit, die Mose anspricht, die der Anfang vom Ende ist, die tritt auch heute auf. Wir haben ja viel zu tun heute mit Alzheimer. Das mag es ja früher schon gegeben haben, wurde so nicht diagnostiziert. Wir wissen, es ist der Zerfall des Gehirns und der Körper verfällt dann auch. Symptome, Vergesslichkeit, das ist wohl das, was einem zuerst auffällt. Es kommen ja noch andere dazu. Mose sagt, Alzheimer gibt es auch ohne körperlichen Verfall. Da verfällt dir dein Leben, weil du vergisst, dass du alles Gott verdankst. Könnte es sein, dass wir Menschen deshalb so mit dieser Welt umgehen, wie wir es tun? Und uns heute ständig warnen müssen davor, dass wir sie nicht kaputt machen, was ja schon längst geschehen ist, weil wir vergessen haben, dass sie ein Geschenk ist von jemandem, dem es wichtig ist, dass wir damit gut umgehen und es nicht nur ausbeuten und zerstören und an dem Ast sägen, auf dem wir selber sitzen. Könnte es sein, dass wir deshalb so mit anderen Menschen umgehen, weil wir auch da vergessen, dass wir nicht nur sie, sondern eben alles Gott verdanken. Und dass wir nicht diejenigen sind, die es entweder geschafft haben und die anderen sind eben ein bisschen doofer, die schaffen es leider nicht, dann haben sie eben selber Schuld, wenn es ihnen nicht gut geht. Oder aber wir gucken immer nur zu anderen hoch und die haben es geschafft und ich bin leider nur ganz mickrig. Die Gaben, Fähigkeiten, Möglichkeiten, die wir haben, sind ein Geschenk. Jetzt könnten wir, wenn wir das begreifen, aufhören, einander zu vergleichen, um unseren Wert zu ermitteln und uns dann wichtiger oder weniger wichtig, wertvoller oder weniger wertvoll zu fühlen als andere. Dass es unter uns Menschen aber so läuft, wie beschrieben, ist ein Symptom des geistlichen Alzheimer. Es ist eine tödliche Krankheit, sagt Mose, hüte dich davor. Man erholt sich davon kaum noch. Und das kann dir geschehen, auch wenn dein Gehirn biologisch noch völlig intakt ist. Im Römerbrief zum Beispiel, also auch im Neuen Testament wird das aufgenommen, bei dem Missionar Paulus, der eben beschreibt, dass die Ursache dafür, dass wir Menschen uns und unsere Welt so schlecht behandeln, in Folgendem liegt. Was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen, also unter uns Menschen, offenbar. Denn Gott hat es offenbart. Denn sein unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt, wenn man es wahrnimmt, erkannt an seinen Werken, also an dem, was Gott gemacht hat, so dass sie keine Entschuldigung haben. Denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen, noch ihm gedankt, sondern sind dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken. Und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Die sich für Weise hielten, sind zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild gleich dem eines vergänglichen Menschen und der Vögel und der vierfüßigen und kriechenden Tiere. Hier beschreibt Paulus das, dass wir Menschen ja uns jetzt etwas anderes an Gottes Stelle setzen müssen, worauf wir unser Vertrauen setzen, woher wir unser Leben erwarten. Und das sind äußerst ungesunde Götter, die wir uns da machen, beschreibt er. Und wir halten uns als Menschen so für so klug. Wir können ja auch so unfassbar viel. Und doch verstehen wir die einfachsten Dinge des Lebens mit dieser Welt und in dieser Welt und des Zusammenlebens mit uns Menschen nicht. Der technische Fortschritt, den wir alle genießen, hat uns noch keinen Millimeter näher zu anderen Menschen gebracht. von alleine. Er kann dazu genutzt werden, aber dazu müsste man den Durchblick haben. Und das wird bei Paulus beschrieben und er sagt, die Ursache ist das, ihr denkt, das ist alles Zufall, niemand steckt dahinter und ihr hättet es alles selber gemacht. Gott bleibt außer Acht. Wird in der ganzen Bibel zur Sprache gebracht. Geistliches Alzheimer ist die schlimmste Krankheit, die es gibt. Man ist dabei ohne Gott, ohne die Quelle des Lebens. Ein Absterben des Menschen bei lebendigem Leibe. Weil wir vergessen, dass in allem Gott die erste Adresse ist. In allem, was uns bewegt. Für unsere Lebensziele, für unsere Wünsche, für unsere Sorgen, für unsere Erfolge, für unsere Niederlagen, für unseren Schmerz, für unsere Freude, für unsere Kräfte, für unsere Güter, für unsere Gedanken, für unsere Taten, für unsere Worte, für unsere Bedürfnisse, für unsere Lebensgestaltung, für unser Menschsein, ist Gott die erste Adresse. Wird uns in der Bibel von Anfang bis Ende vermittelt. Oder wie es mal jemand zusammenfasste, Gott ist in allem zuständig. Wir haben es immer mit Gott zu tun. Egal, was wir erleben. Die Israeliten sollen in ein großartiges Land kommen und dafür werden sie eingestellt, damit sie die Schrauben des Herzens richtig justieren und dankbar leben. Und sie kommen gerade aus den schlechten Zeiten, in denen Gott ihnen etwas mitgegeben hat. Man kann das Kapitel 8 im 5. Mose gerne mal in Ruhe lesen. Das lohnt sich total. Die schlechten Zeiten sind sehr wichtig für unser Leben. Man lernt darin das Wesentliche. Dankbarkeit zum Beispiel, entgegen der Erwartung, die man eigentlich hat, Dankbarkeit wächst in den schlechten Zeiten, nicht in den guten. Ohne Gott zu danken, vertrocknet die Seele und deshalb warnt Mose davor. Es ist wichtig, dass wir entdecken, wem wir alles verdanken. Dann werden wir bewegt, Gott zu vertrauen und uns an seine Worte zum Leben zu halten, in denen er uns beschreibt, wie es gelingt. Deshalb ist Dankbarkeit nicht eine bloße Forderung, auch wenn sie hier gefordert wird. Wir werden gleich mal gucken, warum. Sondern es ist eine völlig angemessene Lebenshaltung. Darauf gucken wir als Zweites, die Kraft zum Leben. Die Kraft zum Leben. Wir Menschen ermitteln ja nun in Umfragen, wie uns das geschildert wurde, dass man zum Beispiel glücklich wird, wenn man dankbar ist. Und dann sagen wir uns, na gut, dann bin ich jetzt eben dankbar. Klick! Und schon bin ich glücklich. Habt ihr es schon mal probiert? Seid ihr davon dankbar geworden? Das ist das Interessante, wenn uns solche Ergebnisse mitgeteilt werden. Die Frage ist, was machen wir denn damit? Legen wir uns jetzt bloß eine Hülle an, so nach dem Motto immer Danke sagen. Und ich erinnere mich an eine meiner Schwestern, die mir vor Jahren sagte, immer dieses Bedanken, es geht mir so auf die Nerven. Ja, wir haben das zu Hause so gelernt, meine Kinder haben es auch gelernt und es kann einem furchtbar auf die Nerven gehen, wie ich schon mal sagte. Die Frage ist nur, man muss ja nicht weglassen, was dahinter steckt, ob es denn ohne Danken gesünder wäre. Und besser. Wir gehen ja davon aus, dass wir dann dankbar sein können, wenn es in unserem Leben gut läuft. Also natürlich nach unserem Eindruck. Letztlich wissen wir ja eigentlich gar nicht, wie es läuft. Woher wissen wir denn, ob etwas gut oder schlecht ist? Aber wir beurteilen das und denken, nur dann kann ich danken. Wie gesagt, Mose erinnert an die Zeit in der Wüste. Da konntet ihr entdecken, dass ihr Gott alles verdankt. Denn da gab's das mal nicht. Die Generation stirbt jetzt aus, die den Krieg noch erlebt hat. Und ich wünsche niemandem Krieg. Und ich möchte auch nicht in der Ukraine leben jetzt. Und kann jeden Geflüchteten verstehen. Aber in schweren Zeiten merkt man, dass die guten Zeiten nicht selbstverständlich sind. Jetzt kann man sagen, na gut, das müssten wir ja nicht lernen. Wenn es immer gut wäre, bräuchten wir uns ja nicht an die schlechten erinnern. Ja, aber dann tun wir wieder so, als ob es immer einfach nur da ist und wir es niemandem verdanken. Könnte es sein, dass Gott uns die Dinge, die wir erleben, erleben lässt, damit wir auf das Wesentliche kommen? Ich sage, dass Menschen, wenn ich über mein Leben spreche, das, was mich trägt im Leben, das habe ich nicht gelernt, als es schön war. Das habe ich gelernt, als ich es schwer fand zu leben. Wer dankbar sein will, um glücklich zu sein, schafft es ja gar nicht. Aber er hat auch das Wesentliche noch nicht verstanden. Wem bewusst ist, dass er Gott alles verdankt, der erfährt seine Kraft in allen Höhenpunkten des Lebens und in allen Tiefpunkten. Mit Gottes Kraft leben, darum geht es eigentlich. Dankbarkeit ist die Quelle dazu. Sie ist, glaube ich, die Grundlage für alles, auch für das Vertrauen auf Gott. Dass wir merken, es wird dir alles geschenkt. Auch wenn du mitmachen kannst, aber wo hast du denn das alles her? Mindestens den Eltern müsste man ja danken. Fällt ja vielen auch oft schwer genug. Aber wo haben die es denn schon wieder hergekriegt? Und wo haben die überhaupt die Einstellung her, dass man sich um die Kinder kümmert? Das empfinden wir als selbstverständlich. Fragen wir mal Leute, die beim Jugendamt arbeiten oder so, wie wenig selbstverständlich das manchmal ist und dass es auch weniger selbstverständlich wird heutzutage. Wenn Gott für alles zuständig ist, dann können wir auch vor ihn treten mit unserem undankbaren Herzen. Dazu lade ich ein, dass man mal mit Gott darüber spricht. Du, ich würde auch gerne mal merken, wie gut du zu mir bist. Ich bin da bisher so dran vorbeigegangen. Und ich muss gestehen, das geht mir immer wieder so. Das ist ein Gebet, das ich oft in den Himmel sende. Mit unserem Stolz, mit unserer Überheblichkeit, als ob wir für uns selbst gesorgt hätten. Natürlich muss man dann auch eingehen, wenn man die Kraft dazu nicht mehr hat, ganz klar. Denn dann kommt man jetzt ja auch zu kurz. Oder wenn man benachteiligt wird. Natürlich ist dann das Leben fast zu Ende, denn es gibt ja keinen Weg mehr daraus. Wenn ich es schaffen muss und ich schaff's nicht mehr, ist es vorbei. Wohl dem, der dann weiß, wo er es immer schon her hatte. Und der sich an den wenden kann, der gerne gibt, so wird uns Gott in der Bibel beschrieben. Es geht ja nicht ums Danke sagen. Aber wie drücken wir denn das aus, dass wir es wirklich Gott zusprechen wollen, dass wir es verdanken? Zwei Dinge nennt uns Mose. Gott loben und ihm danken, das tun wir zum Beispiel heute. Und Mose beschreibt noch etwas anderes, nämlich, dass wir Gott jetzt auch vertrauen und uns nach seinen Worten des Lebens, nach seinen Geboten richten. Das ist auch ein Ausdruck der Dankbarkeit. Oder sagen wir es mal so, wenn ich merke, dass Gott immer gute Gedanken über mich hat, dann werde ich ihm das auch dann glauben, wenn ich den Eindruck habe, Mensch, was er mir sagt, passt jetzt irgendwie nicht zu meinem Leben. Aber Mensch, der hat doch immer gute Gedanken über dich. Du bist schon oft daneben gewesen. Denn halte dich doch an ihn. Ich vermute auch, dass Gott kein Interesse daran hat, dass man sich einfach nur mal bedankt. So ein bisschen höflich. Aber es ist ein Anfang. Das kann man ins tägliche Leben einbauen. Und ich habe dabei erlebt, dass es mein Herz verändert. Gerade dann, wenn ich es auch manchmal nur sage, weil ich weiß, es stimmt jetzt, auch wenn ich es nicht fühle. Ich habe das in meine Gespräche mit Gott eingebaut, ihm immer zuerst zu danken. Für das, was mir gerade oben aufliegt, was mir also schnell einfällt. Aber auch dann für das, wofür ich weiß, dass ich immer Grund habe zu danken. Besonders angestoßen wurde diese Angewohnheit bei mir durch ein Erlebnis beim persönlichen Bibellesen. Da kannte ich Jesus Christus noch gar nicht lange. Ich habe ihn ja erst mit 21 kennengelernt. Ich habe das auch schon mal kurz irgendwo erzählt, aber das passt jetzt hier so hervorragend. Ich hatte mir vorgenommen, in der Bibel zu lesen und das mache ich normalerweise fortlaufend. Also fange eigentlich immer am Anfang an, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament und dann lese ich immer weiter. Je nachdem, wie lange ich mich mit diesem einen Abschnitt beschäftige, dauert das mal länger oder mal weniger lang, auch wie viel ich mir dann vornehme. Und nun war ich, und darum geht's, bei Psalm 106 angelangt. Und wollte also jetzt Bibel lesen. Und da stand im ersten Vers, und da bin ich schon stecken geblieben, danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Und ich habe es nochmal gelesen. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Und normalerweise lese ich dann immer den ganzen Text und ich bin da so hängen geblieben, dachte, nee, das ist für heute nicht der richtige Text. Mir ist überhaupt nicht nach Danken zumute. Ich habe dies und jenes, was gerade nicht passt, da kann ich jetzt Gott nicht danken. Das passt der Bibeltext einfach nicht. Heute stimmt er nicht. Ich hatte zwar so oft erlebt, dass Gott sich mir mitteilt, wenn ich mich dann damit beschäftige, aber nein, an diesem Tag ging das nicht. Der Psalm war ja nach meiner Lesereihenfolge nun dran, aber nee, Gott danken, das geht heute nicht. Es kämpfte in mir. Schließlich habe ich mich entschieden, den lese ich ein anderes Mal, ich nehme einfach den nächsten Psalm. Die lachen, kennen ja vielleicht die Bibel auswendig, mir geht es nicht so. Dann las ich Psalm 107. Und er beginnt, danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Wumms. Das war ein Wink mit dem Stahlbetonträger. Und da bin ich hängen geblieben und habe gedacht, du hast doch immer Grund, Gott zu danken. Wieso denkst du, dass das nur dann geht, wenn du gerade fröhlich bist und gut aufgelegt? Deshalb habe ich mir das angewöhnt. Frei auch nach dem Motto einer alten Frau in der Heimatgemeinde meiner Frau, die wir mal nach dem Gottesdienst nach Hause gefahren haben, die mir dann schnell im Auto noch sagte, bevor sie ausstieg, das ist sowieso das Wichtigste. Wenn die Probleme kommen, immer erst danken. Dann sieht die Welt schon wieder anders aus. Nicht als Automatismus, nicht als psychologischen Trick, sondern weil ich dann merke, Gott hat sich bisher um dich gekümmert. Denkst du denn, er wird es jetzt vergessen? Seitdem, und das ist nun über 25 Jahre her, kenne ich Psalm 106, Vers 1 und Psalm 107, Vers 1 auswendig. Ich brauche das nur einmal lesen. Dieses Erlebnis fällt mir aber darüber hinaus oft ein, wenn ich den Eindruck habe, dass Gott gerade irgendwas in meinem Leben verpasst. Und dann werde ich darauf gestoßen, dass nicht Gott mit seinem Wesen anders geworden ist, sondern nur mein Blick auf die Wirklichkeit ist anders geworden. Ich habe einen Knick in der Linse und deswegen lasse ich mir von Gott mal die richtige Brille aufsetzen oder sagen wir es mal so, meine Brille, die nicht passt, abnehmen, damit ich die Wirklichkeit wieder sehe. Was bewegt Gott also, wenn er uns zur Dankbarkeit auffordern lässt? Nicht der Wunsch danach, dass alle sich höflich benehmen und spuren, wenn er denn schon mal auftaucht, sondern der tiefe Wunsch, aus dem er alles tut in unserer Welt, dass wir leben können. Geistliches Alzheimer ist der Anfang vom Ende, ihr Lieben. Und die Kraft zum Leben ist die Dankbarkeit Gott gegenüber. Er hat seinen Sohn Jesus Christus für dich an deiner Stelle und zu deinen Gunsten sterben lassen. Durch ihn befreit er dich von allem, was du nicht geschafft oder geleistet hast oder was du dir geleistet hast. Und dann hat Gott Jesus von den Toten auferweckt. Er ist also bei dir und will jeden Tag mit dir erleben. Er wird nie müde, für dich zu sorgen und dich auf einem guten Weg zu führen. Du musst nicht um dich selbst kämpfen. Du musst nicht niedergeschlagen durch die Gegend laufen. Du brauchst dich nicht dem Eindruck hingeben, es läuft schlecht in deinem Leben. Du kannst anfangen, Gott zu loben und zu danken. Und ich gehe davon aus, dass damit unser Blick für die Wirklichkeit zurechtgerückt wird und wir entdecken können, dass wir bei Gott in den besten Händen sind. Amen.